Die RWA-Coins starten durch. Haben wir einen neuen Hype-Sektor am Kryptomarkt? Vertreter der Kategorie RWA, kurz für Real World Assets, haben in den letzten 7 Tagen mitunter dreistellig zugelegt. Wir werfen daher einen Blick auf diesen Kryptosektor. Und da das Narrativ der RWA-Tokenisierung nicht erst seit vorgestern existiert, beleuchten wir natürlich auch die Gründe für den jüngsten Anstieg. Außerdem gehen wir der Frage nach, inwiefern die Bitcoin-Spot-ETFs überhaupt einen Einfluss auf die Spotpreise haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier analysieren wir jeden Montag für euch den Kryptomarkt sowie die konventionellen Aktienmärkte und deren Auswirkungen auf Bitcoin und Co. Dabei werfen wir sowohl einen Blick auf die relevantesten Charts und Indikatoren als auch die wichtigsten News, Marktupdates und fundamentalen Entwicklungen. Heute ist Montag, der 25. März 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der ähnlich wie die RWA-Coins gefühlt auch immer Hype hat. BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Chartflüsterer, wie ist die Lage im dicken B?
Oh, absolut erfreulich. Ich könnte jetzt wieder sagen, gutes Wetter, aber tatsächlich, nachdem es am Wochenende wirklich nicht schön war hier in Berlin, muss ich einfach mal sagen, auch Sauwetter genannt, hat sich der Markt gut geschlagen. Ich hatte dann auch ein bisschen mehr Zeit, mal die Charts zu observieren und habe gesehen, dass das ein oder andere Projekt durchaus sehr erfreulich gelaufen ist, unter anderem die einige Coins aus dem Bereich der Real World Assets, wie du schon gesagt hast. Insofern dachte man, dass wir spontan heute auch mal darüber reden, was da eigentlich so los ist.
Ja, das wird eine spannende Folge. Auf geht's. So, und vorher noch der Hinweis, jetzt im Bullenmarkt auch in euch selbst zu investieren. Dafür haben wir eine Masterclass und die heißt Bitcoin verstehen, sicher investieren in 7 Schritten. Moderiert wird die von mir und ihr findet sie unter www.btc-echo.de/academy/schulungen und den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Ja, und jetzt ist es offiziell. Ihr hört hier Montag für Montag Qualität. Die Plattform feedspot.com hat diesen Podcast, den BTC Echo Invest, nämlich zu einem der 5 besten Krypto-Podcasts, und jetzt kommt es, aus ganz Europa gewählt. Wir sagen Danke an dieser Stelle und freuen uns, dass unser Content so gut ankommt. Allein die Folge vom 4. März, die hat jetzt fast 8000 Menschen erreicht. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und auch für die ganzen positiven Kommentare auf Spotify. Zum Beispiel von Flo, Marco Schmidt, David Raphael Benjamin und an alle Kommentatoren auf YouTube. Jeder Kommentar, jeder Like und jede 5-Sterne-Bewertung hilft uns, unterstützt uns daher gerne mit solchen Interaktionen. Und jetzt steigen wir mit dem Wochenrückblick ein. Es war sowohl eine für die derzeitige Marktphase ungewohnt bärische Woche mit starken Rücksetzern, aber auch schnellen Erholungen. Kurzum, es war sehr volatil. Stefan, wie ordnest du die letzten 7 Tage ein?
Also prinzipiell zeigt es eigentlich das, was wir immer wieder gesagt haben, und das soll kein Financial Advice sein, aber wir sind in einem Bullenmarkt. Bitcoin hat ein neues All-Time-High erreicht gehabt, auch wenn es ein leichter Rücksetzer war. Bedeutet, Rücksetzer sind zu kaufen. Rücksetzer sind nicht dafür da, Angst zu bekommen, sondern Rücksetzer, da muss man einfach durch, da kauft man rein. Dann nimmt man die Coins, die man vielleicht noch nicht im Portfolio hatte, die man schon immer haben wollte. Peter kannte das vor ein paar Wochen, hat selber dann auch zugegriffen und freut sich jetzt. Und insofern, das ist sozusagen die Zeit, wo man weiter akkumuliert und nichts anderes macht. Generell aber hast du recht, wir hatten eine leichte Kurskonsolidierung. Zwischenzeitlich ging es, ich glaube, Mittwoch früh, sozusagen am Tag, bevor dann die Fed ihre neueste Leitzinsentscheidung hatte, ging es auch im Zuge rückläufiger ETF-Zuflüsse in der Spitze bei Bitcoin auf 60.777 US-Dollar zurück. Und ja, zur Wochenmitte erholte sich dann der Bitcoin-Kurs tatsächlich im Anschluss besonders an die dovischen Aussagen von Fed-Chef Powell nach der Zinsentscheidung, die, wie sagt der Ami so schön, ein Nothing-Burger war. Sprich, da ist nichts passiert, die Live-Zinsen sind gleich geblieben, aber seine Aussagen waren dann durchaus sehr positiv. Bedeutet, die Fed rechnet weiterhin mit einer stabilen Wirtschaft in den USA und gleichsam 3 weiteren Zinssenkungen oder beziehungsweise 3 Zinssenkungen, die dann in diesem Jahr folgen sollen. Das nahm der Markt wiederum positiv auf. Insbesondere der S&P 500 stieg auf ein neues All-Time-High zum Beispiel und als größter Index. Der zog dann auch den Bitcoin mit hoch. Der stieg in der Spitze in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf 68.234 wieder. konnte das allerdings dann zumindest zwischenzeitlich nicht halten, beendete die Woche mit rund einem Prozent Kursabschlag im Verhältnis zur Vorwoche bei ungefähr 67.250 US-Dollar. Tatsächlich, wie Peter meinte, ließ sozusagen die Kurskorrektur bei der Kryptoleitwährung auch die Mehrheit der Top 100 Altcoins im Wert korrigieren. Gegen den Korrekturtrend stemmten sich dann einige Layer 1 Coins, exemplarisch Toncoin, Phantom und Aptos zum Beispiel, welche zusammen mit dem besagten Sektor der Real World Assets, die wir heute genau beleuchten, dann tatsächlich zweistellige Kurszuwächse verzeichnen konnten.
Ja, zu den Real World Assets, zu diesem Sektor gleich mehr im Hauptthema. Und beziehungsweise einem Vertreter, den werden wir jetzt gleich bei den Wochengewinnern begegnen. Auf Platz 1 steht nämlich mit über 90% plus Ondo. Ondo ist eben, wie gesagt, der Kategorie RWA zuzuordnen und dazu gleich noch mehr. Ein weiterer Platz auf dem Siegertreppchen gehört Toncoin, du hast es ja gerade auch schon gesagt, dem Telegram-Coin mit 38,7% plus. Stefan, was treibt hier aktuell den Kurs nach oben?
Also bei Ton steht in der kommenden Zeit viel an. Wir hatten den Ton auch vor einer Weile mal angesprochen gehabt. Damals hatte, nur mal zum Vergleich, Telegram 800 Millionen aktive User. Neueste Zahlen sind, sie haben jetzt 900 Millionen. Das heißt, da geht's stetig bergauf. Primärer Preistreiber dürfte zum einen die News sein, dass der Entwickler oder der Chefentwickler von und Gründer von Telegram über ein mögliches IPO, also einen Börsengang, nachdenkt seines Unternehmens und gleichzeitig eine Gewinnbeteiligung von Telegram Channels, unter anderem auch dem BTC Echo Community Channel bei Schaltung von Werbung in Aussicht stellt. Und die Channel Owner sollen dann zukünftig tatsächlich mittels Kryptowährungen bezahlt werden, allen voran hier der Toncoin, insofern nicht ganz verwunderlich, dass Ton dann abgeht. Dass aktuell zudem viele Aktionen rund um Minigames, Entwicklung von Dapps, man hat jetzt ein eingebautes Wallet, also es gibt viel im Bereich der Krypto, das heißt Massenadaption wird auch mit 900 Millionen aktiven Usern dadurch logischerweise generiert. Zuletzt ging es um den NOT-Coin, den Notcoin, vielleicht haben einige von euch auch mitbekommen, kann man selber farmen, indem man ein bisschen auf dem Handy rumdrückt, einfach gesagt, hat einfach das Interesse auch der Telegram-User an Krypto, denke ich mal, zusätzlich gesteigert. Und das wirkt sich dann insgesamt einfach so kumuliert bei alles zusammen positiv auf den Preis von Ton aus.
Ja, ein kurzer Blick auf die Ton Tokenomics. Aktuell sind 68% aller Coins bereits im Umlauf und die jährliche Inflationsrate wird mit lediglich nur 0,6% angegeben. Wenn ihr weitere Tokenomics zu Ton wollt, dann guckt gerne mal auf die Seite tonstat.com. Da findet ihr noch weitere Daten wie die Accounts und Transaktionen pro Tag, täglich aktive Adressen und so weiter und all das geht nach oben. Ja, und nach oben ist hier einfach ein gutes Stichwort. Am 28. Februar hat Ton die Rakete gezündet und seitdem steht Ton 152% höher und derzeit am Allzeithoch aus dem Dezember 2021. Also so eine Entwicklung, 152% jetzt in, ja, was ist das? Fast ein Monat, das ist jetzt für den Crypto-Space nicht allzu ungewöhnlich. Aber wenn man sich dazu mal das Volumen anguckt bei Ton, das ist seit dem 28.02. richtig stark explodiert. Und das heißt auch, dass dieser Anstieg bei Ton, der hat ein solides Fundament, wenn das Volumen mit hochgeht. Und nicht nur Ton geht es aktuell gut. Stefan, wer ist sonst noch vorne mit dabei?
Ja, schaut man dann auf die anderen Outperformer, sieht man, finden sich mit Stacks und Phantom zwei weitere große Projekte, die insbesondere wichtige Updates erwarten. Also sie gewinnen mit ungefähr 30% respektive knapp 25% ebenfalls deutlich hinzu und zeigen sich freundlich. Bei Phantom sind neben Verbesserungen bei der Geschwindigkeit der EVM-basierten Blockchain auch deutliche Kostenreduktionen bei gleichzeitig verbesserter Skalierbarkeit zu erwarten. Das Update heißt irgendwie Sonic. Zudem wird Sonic die Möglichkeit des Liquid Staking wohl bieten zukünftig. Also später gehen sie in eine ähnliche Richtung, wie es dann auch bei Ethereum ist mittlerweile. Mit Lido und Co. gibt es sehr große Liquid Staking-Anbietern. Stax hingegen wartet mit seinem größten Update seit Start des Projekts auf. Immerhin, Stax ist kein neues Projekt. Stax, glaube ich, hat 2018, 2019, also gibt es schon sehr lange. Und beim sogenannten Nakamoto Upgrade, welches noch kurz vor dem Halving interessanterweise auch erscheinen soll, geht es im Kern darum, dass das Update erstmals die Finality von Transaktionen via Stacks direkt auf der Bitcoin-Blockchain ermöglicht. Ich weiß, hört sich ein bisschen kryptisch an. Im Detail, ihr wisst alle, ich bin kein Techniker, das hat uns Leon, Kollege, mal gerade schnell rübergeworfen. Und somit einfach gesagt, könnte sich Stacks von einer reinen Sidechain, was es momentan ist, zu einem vollwertigen Bitcoin Layer 2 entwickeln. Und zukünftig dürfte damit dann nämlich auch einfach gesagt DeFi auf Bitcoin möglich werden. Das Update ermöglicht dann Smart Contracts mittels SBTC, führen die einen neuen Standard, programmgesteuert, kann man die dann an seine BTC-Adresse senden. Zudem wird Trustless, Bitcoin-besicherte Stablecoin-Darlehen sowie die Nutzbarkeit unbesicherter BTC-Kredite samt Möglichkeit des Yield-Farmings, also alles, was man bisher so mehr oder weniger von Ethereum auch kennt, zukünftig dann via Stacks Layer 2 realisiert werden. Gilt mal einfach mal abzuwarten, inwiefern die das dann sagen wir mal, ohne Probleme fehlerfrei umsetzen können und dieses Upgrade dann kommt. Aber da steht dann scheinbar auch in der Bitcoin-Blockchain eine Menge Neuerungen an, die Stacks dann irgendwie dort bieten wird.
Das klingt gut. Ich persönlich habe nämlich Stacks im Portfolio, um den Sektor der BRC20 Token abzudecken. Allerdings erst mit 50% der gewollten Positionsgröße. Ja, ein Luxusproblem. Aber es gab in der letzten Woche auch Verlierer. Ganz vorne steht der Überperformer Render und auch der andere AI-Coin BitTensor ist mit dabei. Ja, hier scheint es sich um Gewinnmitnahmen zu handeln und das Geld wandert jetzt möglicherweise vom AI in den RWA-Sektor. Auch Solana gibt vergleichsweise viel ab. Hier könnte der Meme-Coin-Hype abflachen und zu Base abwandern. Meiner Meinung nach in einem Bullenmarkt alles keine großen Probleme. Und damit kommen wir zu unserem Disclaimer. Bleibt bullisch dran, denn anschließend kommt unser Hauptthema.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Und damit zu unserem Hauptthema, dem aktuellen Hype bei RWA-Coins. Einmal zur ganz groben Einordnung, was kann alles tokenisiert werden? Es geht um die Tokenisierung von Gegenständen, Aktien, Anleihen, Kunst, Sammlerstücken wie Uhren oder Autos, Immobilien, Rohstoffen, Krediten, Emissionszertifikaten, Währungen, Gaming-Assets und virtuellen Gütern oder auch persönlichen Daten, Lieferketten-Tracking, also im Prinzip so ziemlich allem. Ja? Welchen Sinn macht das? Wir haben da 3, 4 Aspekte. Also zum einen geht es um eine Fraktionalisierung. Das heißt, ich zerlege ein teures Asset in ganz viele kleine Teile. Im Prinzip in beliebig kleine Teile. Ich kann ein 1-Millionen-Objekt, was ich sonst nur kaufen kann, wenn ich 1 Million habe, kann ich in 1 Million Einzelteile zerlegen.
Ja, möglichst Teilhabe. Auch, weißt du, also, ne, unser eins, keiner von uns könnte sich ein Monet an eine Wand hängen, können wir dann auch so nicht, aber wir können vielleicht an der möglichen Wertsteigerung des Monets in den nächsten 50 Jahren partizipieren, indem wir vielleicht einen Anteil des Monets im Wert von 5.000 Euro kaufen können, wenn einer sagt, okay, ich zerlege mein Monet in 10.000 NFTs und dementsprechend habe ich dann, obwohl das Ding eigentlich 50 Millionen wert ist, habe ich dann 10.000 NFTs a 5.000. Und wenn das Ding dann, weil Kunst weiß man ja gerne mal, so eine ganz seltene Dinger sind auf einmal in 10 Jahren dann statt 50 Millionen auf einmal 100 Millionen wert, kann ich meinen verkaufen und habe dann im Endeffekt einen Gewinn, den ich durch diese Teilhabe dann im Endeffekt auch realisieren kann. Also das ist durchaus sehr spannend, jetzt mal so als einfachstes Beispiel.
Absolut, genau. Und durch diese Fraktionalisierung und die Teilhabe, dass man dann eben nicht mehr Millionär sein muss oder mehrere hunderttausend Euro für Kunst auf den Tisch legen muss, dadurch bietet sich den einfachen Menschen mit normalem Einkommen auch eine gewisse Diversifizierung. Denn wie du das gerade sagtest, ich kann dann für, jetzt einfach mal ein Beispiel, für 100 Euro in 1 Million Euro teure Kunstsammlung investieren oder in ein Einzelobjekt. Und das kann ich ja vorher nicht. Und dann kann ich diversifizieren. Dann habe ich nicht nur Krypto im Portfolio oder Aktien-ETFs, sondern zum Beispiel auch Kunst. Und ich kann mich diversifizieren, was vorher nicht möglich wäre. Oder ich kann auch in Autos oder in teure Uhren oder in Whisky und in teure Rotweine diversifizieren. Es ist im Prinzip so eine Demokratisierung der Anlagekultur dadurch möglich, dass ganz normale Leute sich viel breiter aufstellen können, als das bisher möglich ist. Ein weiterer Vorteil ist die globale Zugänglichkeit. Zum Beispiel kann ich ja Wenn es digitalisiert auf irgendeiner Blockchain ist, ist es ja egal, wo ich mich gerade befinde. Ich muss es nicht einlagern. Ich muss mir meinen Rotwein nicht in irgendeinen teuren Keller legen. Ich muss den Monet, den du gerade angesprochen hast, den muss ich nicht selber irgendwie in einer wohltemperierten Ausstellungshalle hinter Sicherheitsglas halten, sondern ich kann, egal wo ich gerade bin, ich kann mit meinem Smartphone oder meinem Computer einfach darauf zugreifen und sagen, hey, ich möchte investieren, ich möchte teilhaben. Und egal, wo ich gerade bin, das ist möglich. Ja, und ein weiterer Punkt ist einfach die dezentrale Aufzeichnung. Auch das ist natürlich, wenn man der Philosophie im Kryptosektor anhängt, eine dezentrale Aufzeichnung ist immer sicherer und besserer als ein zentraler Anbieter. Das bringt immer eine Verringerung der Manipulierbarkeit mit sich. Oder Stefan, wie siehst du das?
Klar. Das sind die Distributed Ledger Technologie, einfach gesagt Blockchain, so wie wir sie kennen, bietet ja genau das. Es ist zum einen dezentral und es ist für jeden einsehbar. Das heißt nicht Geheimniskrämerei im Hintergrund. Und man kann jetzt auch mal bezogen weg von diesen ganzen Investments in Form von Immobilien oder Sammlerstücken wie Uhren oder Kunst sowas abbilden wie Kredite oder Emissionszertifikate, also sprich die ganze Geschichte um CO2-Zertifikate, die auch die EU zum Beispiel immer mehr betreffen, also sprich alles Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Aufforstung von Regenwäldern. Man kann im Grunde genommen sehr, sehr, sehr viel dadurch abbilden und ermöglicht durch diese Überführung von Echtwelt auf die digitale Welt oder in diesem Fall auf Blockchain, bietet es schlicht und einfach sehr viele Vorteile, die, denke ich mal, nach und nach, die man ja vor wenigen Jahren noch gar nicht so richtig vorstellbar oder so richtig greifbar waren und die sich jetzt mehr oder weniger einfach, wie es immer so ist, in einem Sektor zunehmend ausdifferenzieren und spezifizieren lassen insofern. Und dann kriegt man auch mehr und mehr einfach Anwendungsfälle, die im Endeffekt ja bestimmte neue Dienstleistungen oder neue Produkte dann einfach entwickeln über Zeit.
Ja, das klingt alles nach sinnvollen Anwendungsfällen und einer tatsächlichen Adaption. Und jetzt hat der Kryptosektor der RWA-Coins in den letzten Tagen eindeutig am besten performt, wohingegen zum Beispiel der Gaming- oder der AI-Sektor, wir haben ja gerade mit Render und BitTensor da zwei Vertreter gehabt, die haben eher so durchwachsene Zahlen geliefert. Und wir haben da, wie eingangs schon erwähnt, Ondo mit über 90% auf Wochenbasis, Centrifuge wird es glaube ich ausgesprochen, Centrifuge mit 54% im Plus, Polymesh mit 84% und Pendle mit 48%. Im RWA-Sektor jetzt. Ne? Und es gibt auch ganz wilde Zahlen, wie die zum Beispiel von TokenFi. Da steckt es ja schon irgendwie drin, die Tokenisierung von Fi Finance, denke ich. Ne? TokenFi hat 157% gemacht und es gibt einige dreistellige Gewinner im RWA-Sektor. Gut, jetzt ist das RWA-Narrativ aber nicht erst seit letzter Woche in der Kryptowelt. Stefan, warum gab es denn da jetzt diesen jüngsten Pump?
Naja, also ein Hauptgrund ist in der News rund um einen möglichen Start eines Tokenisierungsfonds des größten Vermögensverwalters BlackRock zu sehen. Wir hatten da auch mal in der Vorwoche schon einen kurzen Artikel oder eine Schlagzeile zu. Einfach gesagt, BlackRock startet mit dem Finanzierungsdienstleistungsunternehmen Securitize, heißen die, einen Private Equity Fund. Noch weiß man nicht genau, was der beinhalten wird. Aber durch diese Zusammenarbeit mit dem auf tatsächlich Tokenisierung sämtliche Assets mehr oder weniger spezialisierten Unternehmen sowie einer gleichzeitigen Überweisung von einer kleinen 100 Millionen USDC Summe auf die zugehörige Ethereum-Adresse wurden die Spekulationen da natürlich zusätzlich angeheizt. BlackRock-Chef Larry Fink hatte unlängst, vor ein paar Monaten war das, in einem Interview mit CNBC auch mal erklärt, dass der Bitcoin-ETF eigentlich da ja im Grunde genommen nur der Anfang einer Strategie von BlackRock auf dem Weg einer breitflächigeren Tokenisierung sei. Also im Grunde genommen, man plant dadurch, zukünftig direkte Investitionen im Grunde genommen in illiquide, bislang zumindest illiquide Vermögens- und Sachwerte enorm erleichtert werden. Und er sieht dann einen Riesenmarkt und ich glaube, da ist er auch tatsächlich nicht der Einzige, da dann, wie wir schon angesprochen haben, Teilhabe an teuren Immobilien, Kunst oder anderen Sachwerten mittels der Ausgabe von Security Tokens enorm erleichtert werden würde. Und die Tokenisierung gewinnt ja eigentlich immer in immer mehr Bereichen an Bedeutung. Also nicht nur in diesem virtuellen oder bislang den virtuellen Welten des Metaverse und im Gaming-Sektor. Da kennt man das ja schon, dass dann vor ein, zwei Jahren schon gesagt wurde, gut, man kann irgendwelche Klamotten, die man meinetwegen irgendwelchen Games trägt oder irgendwelche Waffen in diesen ganzen Spielen, die die Jugend heutzutage spielt, dass man die NFTisiert, also dass das zu NFTs wird und die man im Endeffekt dort auf einem in einem Handelsplatz in dem jeweiligen Game dann irgendwie handelbar macht, sondern perspektivisch die Tokenisierung auch bei Bezahlverfahren sowie ja, beim Investieren in Vermögenswerte, aber auch bei der Automatisierung von Prozessen in unserem Alltag irgendwie dann gangbar oder nutzbar gemacht wird. Und die Einsatzmöglichkeiten durch die Nutzung der Distributed Ledger Technologie steht dabei dann definitiv erst am Anfang und scheint schier, wie ich schon meinte, unbegrenzt. Ich habe da eine Grafik von 21.co, kenne ich direkt, die Seite kannte ich auch nicht, aber in den letzten Tagen mehrfach unterschiedlich sozusagen zugeschanzt bekommen an unterschiedlichen Netzwerken. Und zwar wurden da die Daten der US-Großbank Citigroup und des Internationalen Währungsfonds, des IMF, genutzt. Und danach wurde im Grunde genommen so mal hochgerechnet, wie dieser Markt, dieser einfach gesagt Tokenisierungsmarkt, sich bis 2030 entwickeln dürfte. Und dass der laut Hochrechnung der genannten Player, also Citigroup und des Währungsfonds, über eine Billion US-Dollar ansteigen dürfte. Und die Tokenisierung in diesem Fall wird da differenziert zwischen Staatsanleihen, Aktien, Krediten, Real Estate, Unternehmensanleihen und Unternehmenskrediten dürfte im Bear Case, sie haben da so drei Szenarien gebaut, also im bärischsten Fall, also auf Deutsch gesagt im schlechtesten Fall, ungefähr 3,5 Billionen US-Dollar betragen. Im Base Case, das ist so die Grundannahme, die sie haben, 6,8 Billionen und im bullischsten, also im positivsten Case, knapp 10 Billionen. Und somit der Base Case von 6,8 Billionen wären ungefähr 10% der Assets, sämtliche Assets, die weltweit aktuell durch Fonds am Geld, Aktien, Anleihen und Immobilienmarkt abgebildet werden. Also klassische Aktienfonds, Immobilienfonds etc. Das alles hat momentan einen Umfang von ungefähr 70 Billionen. Das wären dann die Tokenisierungsbereiche ungefähr 10% davon. Und damit man eine Vorstellung hat, was das für ein Wachstum wäre, vom aktuellen Niveau ausgehen, würde das ungefähr dem Wachstum des Sektors entsprechen prozentual, den wir tatsächlich in den letzten Jahren im Kryptosektor erlebt haben. Insofern sieht man ein riesiges Potenzial.
Ja, das klingt für meine Ohren auch alles nach sinnvollen Anwendungsfällen, also die möglicherweise auch unabhängig von den Bullen- und Bärenzyklen im Kryptomarkt ihre Berechtigung haben. Und wenn ihr selber die Fühler nach RWA-Coins ausstrecken wollt, dann könnt ihr zum Beispiel bei CoinGecko einmal die Kategorien aufrufen und dann runter bis zu Nummer 43 scrollen. Das sind die Real-World-Asset-Projekte. Da einmal draufklicken und dann öffnet sich die Liste aller von CoinGecko erfassten RWA-Coins und Token. Meine persönliche Meinung für diesen Bullenmarkt ist, dass es durchaus Sinn macht, diesen Sektor in seinem Portfolio abzubilden. Ob der dann nach dem Zyklus-Top im Bärenmarkt und in dem dann hoffentlich noch wieder darauf folgenden Bullenmarkt immer noch eine Rolle spielt, das weiß ich nicht. Aber für diesen Zyklus halte ich persönlich das für sinnvoll. Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung.
Ja, man kann ja vor allen Dingen noch vielleicht kurz eingeworfen, wenn ihr da einfach mal drauf guckt. Und ihr habt so ungefähr eine Vorstellung, wie viel vielleicht andere Coins, die ihr bislang aktuell vielleicht im Blick habt oder schon im Depot habt, was die für eine Market-Kapitalisierung insgesamt habt. Dann geht ihr da einfach mal bei RWA rein, da werdet ihr sehen, da ist der größte Coin, den haben wir heute vorhin angesprochen, auch als Wochensieger, Ondo, ist Platz 92, vielleicht jetzt Platz 91. Der seht ihr schon, der ist nicht unter den Top 10. Der tanzt da nicht irgendwo rum, wo die ganzen Layer Ones sind. Selbst AI, Render und Co. sind alle ungefähr mittlerweile auf Platz 40, irgendwo zwischen Platz 30 und 50 teilweise, sind einige AI-Coins. Der größte RWA-Coin hat Platz 92. Das ist schon mit Abstand der größte. Fährt man dann ein bisschen weiter runter, geht zum Beispiel auf einen Coin wie Dusk, den werdet ihr vielleicht oder Leute, die zum Beispiel länger bei uns in der Community schon sind, wissen, dann den habe ich damals im letzten Run schon mal vorgestellt, also im 2021er Run, der auch sozusagen auch diesem RWA-Narrativ zugerechnet wird. Der hat eine Marktkapitalisierung von roundabout momentan 200 Millionen. Ondo hat ungefähr 1 Milliarde. Und 200 Millionen, wenn wir hören, wie viel Wachstumspotenzial selbst eine Citigroup oder ein internationaler Währungsfonds diesem ganzen Tokenisierungsbereich bis 2030 zugesteht oder zurechnet, kann man sich mal überlegen, dass dann Coins, die ja, sagen wir mal, 100 Millionen Market Cap, teilweise findet ihr Coins wie PropChain oder manche Sachen, die dezidiert auf den ganzen Bereich Immobilien zum Beispiel gehen, also Property Chain in diesem Fall. Nur mal als Beispiel, die haben 30, 40, 50 Millionen Market Cap. Wenn ihr jetzt mal guckt, was teilweise an Meme-Coins, der Poop-Coin, Cat, Flying, Sonic, Obama, der dann mit 180 Millionen Market Cap daherkommt, dann sieht man einfach mal die Rallye, irgendwie das Verhältnis, dass es vielleicht Sinn machen könnte, dort ein bisschen was ins Depot zu packen, weil schlicht und einfach gefühlt ist da noch nichts überbewertet. Also wir haben da noch nicht so eine total kranken Bewertung, wo man sich denkt, da sollte man da wirklich investieren. Was ist da womöglich noch das Potenzial? Insofern einfach mal in Ruhe durchschauen, sich informieren, wie gesagt, immer nachlesen. Es gibt da mittlerweile auch einige Projekte, die unter anderem auch Lizenzen von Staaten haben, also zum Beispiel in der EU lizenziert haben. Gibt es mit Nexera ein Projekt, was ich am Anfang des Jahres in einem Artikel mal TIMF Top 5 Altcoins für 2024 vorgestellt hatte. Die stehen auch jetzt bei ungefähr 100, 150 Millionen Market Cap. Die haben tatsächlich dann auch Lizenzen innerhalb der EU schon. Das heißt, die dürfen tatsächlich auch so eine Tokenisierung von Real World Assets auch legal vornehmen. Und wenn das nur halbwegs stimmt, was Citigroup und Co. sagen, ist da meiner Meinung nach einfach ein nicht unerhebliches Potenzial vorhanden.
Ja, das klingt auf jeden Fall logisch. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren spannenden Thema, nämlich dem Einfluss bzw. Nicht-Einfluss der Bitcoin-Spot-ETFs auf den Spotpreis. Seit dem 18. März sehen wir bei den Spot-ETFs erstmals seit der Eröffnungswoche, die war ja auch bärisch, sehen wir wieder durchgängig Nettoabflüsse. Die ganze Woche ist hier quasi rot. Verantwortlich für die Abflüsse unterm Strich ist natürlich einzig und allein der GBTC-ETF von Grayscale. Alle anderen sind positiv oder neutral oder ne, dann 0,0. Der GBTC hingegen, der hat in der letzten Handelswoche nochmal richtig aufs Abverkaufspedal gedrückt. Alleine am Montag, den 18. März, flossen Bitcoin im Wert von mehr als 642 Millionen US-Dollar ab. Das ist Rekord für den GBTC. Die positiven Gegenspieler hingegen, allen voran der IBIT von BlackRock, konnten das über die Woche nicht kompensieren. Im Gegenteil, am Freitag, den 22. März, flossen nur 18,9 Millionen US-Dollar in den IBIT und das ist der niedrigste Wert seit dem Start dieses ETFs und weit entfernt von den 849 Millionen am 12. März, dem bisherigen Rekordtag. Muss man sich mal reinziehen, von 849 auf nur noch 18,9 Millionen US-Dollar. Also offenbar kein Wunder, dass auch der Bitcoin-Preis in der Vorwoche fiel und in der Spitze fast 18% unter dem Allzeithoch lag. Ja, oder ist das alles nicht zu Ende gedacht und die ETFs haben gar keinen so unmittelbaren Einfluss auf den Spotpreis? Stefan, wie ist hier deine Sicht auf diese Angelegenheit?
Ja, also zunächst mal zu deinen ganzen Zahlen. Alles vollkommen richtig. Nur damit man vielleicht mal weiß, warum der GBTC, in der vergangenen Woche nochmal so eine Dynamik reingekommen ist. Das war tatsächlich am Wochenanfang auch alles nicht so genau klar. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass die Digital Currency Group Tochter Genesis, ihr kennt sie, hat mir letztes Jahr darüber berichtet, war dann mehrfach kurz davor vor der Insolvenz. Sie hatten einen riesigen Rechtsstreit mit Gemini, der Börse von den Winklevoss-Brüdern. Die waren im Grunde im Zuge dieser ganzen Problematik um die Pleite von FTX alle ins Straucheln gekommen. Und Genesis, wie gesagt, ein Tochterunternehmen der Digital Currency Group, hielt Anteile an dem Grayscale. Grayscale ist wohlgemerkt auch eine Tochter von der Digital Currency Group, hielten Anteile an dem GBTC Trust, bevor es zum ETF wurde, im Umfang von 2 Milliarden US-Dollar Gegenwert. Und die durften jetzt, weil im Grunde genommen Genesis da das mehr oder weniger alles abgewickelt werden muss, gegenseitig die Schulden müssen irgendwie gegenseitig zurückbezahlt werden, hat ein Richter vor ein paar Wochen, muss das schon gewesen sein, hatten die Zusage gegeben, dass Genesis im Grunde genommen diese Position, ihre Position in GBTC nun liquidieren darf. Und das ist wohl tatsächlich jetzt das, nach neuesten Erkenntnissen zumindest, was ich auch die letzten Tage dann nochmal bestätigt bekommen habe, das ist der Grund, warum wir in der Vorwoche oder eigentlich in den letzten zwei Wochen nochmal so einen deutlichen Abverkauf aus dem Grayscale Healthcare-Fonds gesehen haben, das waren im Endeffekt die Anteile, die Genesis, ihre Anteile, die im Endeffekt liquidiert wurden. Das heißt, da wurde rausgehauen, weil sie schlicht und einfach von 2 Milliarden auf null runtergekommen sind. Was ich gestern Abend gehört habe, ist, dass das jetzt wohl durch sein soll. Also sprich, die kompletten 2 Milliarden scheinen wohl jetzt verkauft zu sein. Zumindest, dann kommt zumindest mal von Genesis kein Abgabedruck mehr. Ist ja auch mal vielleicht ganz gut zu wissen. Zurück zu deiner Frage, ob das nun ja einen direkten Einfluss auf den Spotpreis hat. Der psychologische Effekt, und wir wissen, Börse, 50% der Börse ist Psychologie, insofern ist da ein Einfluss auf das Anlegerverhalten, kann, wie gesagt, nicht wegdiskutiert werden, ist unbestreitbar, denn gerade durch die Präsenz in den sozialen Medien, ich meine, man konnte tagtäglich auf Twitter lesen, so sind die Zuflüsse, so sind die Abflüsse etc., wird dann ein Zusammenhang zwischen, allerdings, und das ist das Problem, zwischen der Kursentwicklung von Bitcoin und diesen Zu- und Abflüssen in die ETFs suggeriert. Man liest immer davon und dann sieht man natürlich, es gibt Bewegungen beim Bitcoin-Kurs und mitunter ist es dann so, dass da Zuflüsse durch IBIT waren. Leute sehen das, sagen, oh, bei BlackRock, da kaufen alle die ETFs, oh, dann will ich bei BTC aber auch dabei sein. Logischerweise ist Self-Fulfilling Prophecy, das heißt, Bitcoin-Kurs steigt und man sagt, oh, da ist natürlich ein Zusammenhang vorhanden. Gleiches, Bitcoin-Kurs kam letzte Woche ein bisschen zurück, also es konsolidiert. Gleichsam hatten wir diese starken Abflüsse bei GBTC, bei kaum Zuflüssen, bei IBIT und Co. Insofern hat man gesagt, oh, guck, da ist eindeutig ein Zusammenhang vorhanden. Und da wir ja wissen, Angst und Gier, abgebildet durch das Sentiment, wie man das immer so nennt im Markt, auf die im Grunde genommen Investitionsbereitschaft, ist hier eine indirekte Korrelation zweifelsohne dann vorhanden. Jedoch ist es nicht so, wie viele, vielleicht insbesondere Kleinanleger, halt vermuten. Die BTC-Käufe von IBIT, FBTC und Co. finden ja, und das ist wichtig, zumindest aktuell noch, nicht am Spotmarkt statt, also da, wo wir kaufen selber, wo ich sage immer dem Börsen, dem Kryptohändler deines Vertrauens an der Ecke. Insofern Binance, KuCoin, Bybit, Kraken und oder auch Coinbase, sondern die großen Jungs, also die Spot-ETF-Anbieter, die kaufen zumindest mal aktuell noch fast ausschließlich am OTC-Markt, das ist der Over-the-Counter-Markt, der beiden großen Börsen, das ist wichtig, Coinbase und Gemini, denn beides sind wiederum von der SEC regulierte Börsen, US-Börsen, und nur dort dürfen im Endeffekt die Jungs kaufen.
Zudem ganz kurz zur Erläuterung, ne? OTC, Over-the-Counter, das heißt, es wird eben nicht direkt gegen einen Gegenpart an der Börse gehandelt, sondern da werden im Voraus werden Fixpreise ausgehandelt, ne? Und dann geht das zu dem verhandelten Preis über den Tresen. Und ja, da kommen wir gleich noch dazu, warum das so ist. Das hätte sonst einen sehr unangenehmen Effekt auf den Preis.
Richtig. Und zudem findet dann dieser Handel, also wir haben einen Teil über den OTC-Börsen, einen Teil findet mitunter sogar auch direkt zwischen IBIT und Co. und den Kryptominern, wie wir sie kennen, Mara, Riot, CleanSpark, die großen US-Miner statt. Das heißt, auch dort wird dann, und das ist ähnlich wie Peter gerade schon beschrieb, auch dort werden OTC, auch das ist OTC-Handel, auch dort werden zuteil vorher ausgehandelte Preise, mitunter abweichen die Preise dann immer dahingehend ab, dass wie viel, also welche Menge dann gekauft wird. So im Endeffekt findet der Austausch statt. Das heißt, so bedienen sich im Endeffekt die ETF-Anbieter dem Bitcoin-Markt, um im Endeffekt genug Bitcoin einzulagern, je nach sozusagen Anteils-ETF oder ETF-Anteilskäufen durch Anleger. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Und somit, und das ist halt die Schlussfolgerung daraus, wird der Bitcoin-Spotpreis erstmal nicht von diesem außerbörslichen Handel beeinflusst. Bis auf sozusagen die psychologische Komponente, weil wir wissen, oh, da wird jetzt wild gekauft. Und da die ETF-Anbieter ihre Käufe der BTC tatsächlich in einem bestimmten Zeitraum nach den ETF-Anteilskäufen durchführen müssen, das ist im Grunde genommen die einzige Limitierung. Also es ist nicht so, was weiß ich, Peter kauft jetzt 100 ETF-Anteile, das dann automatisiert, wenn er sie gekauft hat, innerhalb der gleichen Minute IBIT auch Bitcoin im Wert von der 100 ETF-Anteile kaufen würde. So ist es nicht, sondern die haben, um allein das so schnell und so flüssig kann das auch sozusagen in Realtime nicht funktionieren, haben die immer einen bestimmten Zeitraum und das ist innerhalb eines Tages. Innerhalb dieses Handelstages muss im Endeffekt dieser Kauf durch IBIT dann im Endeffekt passieren, wenn ETF-Anteile in Summe X dann gekauft werden, muss IBIT dann auch die in der Höhe BTC-Anteile sozusagen oder Bitcoin in der Anteilshöhe dann im Endeffekt kaufen und einlagern. So, das ist im Grunde genommen das, was passiert. Aber wir haben dadurch, dass wir, wie gesagt, keinen Spotkauf haben, wir zumindest mal nicht diesen direkten Einfluss auf den Preis von Bitcoin selbst.
Ja, denn was würde passieren, wenn jetzt zum Beispiel IBIT hingeht und sagt, die hatten ja diesen Rekordtag, 860 Millionen, dann gehen die jetzt zu Coinbase und sagen, wir platzieren über den Handelstag, was haben die auch, 8 Stunden, glaube ich, nur oder so, ne? Platzieren 860 Millionen über 8 Stunden, das ist für einen gesamten 24-Stunden-Handelstag. Also Coinbase hat irgendwie, ich habe vorhin mal nachgeguckt, so 2,4, 2,6 Milliarden tägliches Handelsvolumen. Das heißt, das wäre ein Drittel zusätzlich nochmal on top obendrauf. Und wenn die jetzt sagen, wenn BlackRock jetzt sagt, so, wir haben jetzt 8 Stunden Zeit, um hier die 860 Millionen zu verteilen, ja, dann würde das Orderbuch ziemlich zerfressen. Also das würde für sehr, sehr starke Kursschwankungen auf dieser einen Börse sorgen. Es würde zu Slippage führen. Das heißt, man würde gar nicht zu dem Kurs ausgeführt werden, zu dem man ausgeführt werden wollen würde. Und das könnte dann ja zu dieser God-Candle führen. Jetzt vielleicht nicht im Extremfall wirklich auf 100.000 hoch, aber es würde zu sehr, sehr volatilen Kerzen führen. Es würden Preisbereiche angelaufen werden, wo Leute liquidiert werden. Dann geht es volatil wieder in die andere Richtung runter. Also das möchte niemand, das möchten die Börsen nicht, das möchten die Anbieter nicht. Und solange die OTC-Wallets noch irgendwie voll sind und sich die großen ETF-Anbieter nicht am Spotmarkt bedienen müssen, ich glaube, solange haben die alle auch kein Interesse daran, für solche Kursschwankungen zu sorgen.
Ja, vor allem, du musst dir überlegen, du hast jetzt nachgeguckt, die haben ein Handelsvolumen von 2,4 Milliarden. Wir reden ja hier Zuflüsse im Wert von 860 Millionen. Das sind ja nicht Handelsvolumen, sondern das sind 860 Millionen Zuflüsse. Das ist nochmal ein Faktor X größer, weil natürlich auch immer noch mal Leute dabei sind, die ihre Anteile verkaufen im gleichen Zeitraum. Insofern, das Handelsvolumen vom IBIT ist ja dann immer nochmal ungleich höher als das reine Zuflussvolumen an Bitcoin an einem einzigen Tag.
Und stimmt, das Handelsvolumen beträgt ja auch die Verkäufe. Ne?
Richtig, und der das IBIT Handelsvolumen würde dann ja, ist alles. Ja, und, würde nur zukaufen. Und die Zuflüsse von 860 Millionen, das allein wäre eine Hausnummer. Und dann hast du dann natürlich das Problem, hauen die das einfach spot rein. So viel hat das Orderbuch von Coinbase überhaupt nicht zu liefern. Das wäre dann komplett leergefegt, einfach nur. Was würde passieren? Wir würden massive Sprünge sehen. Das heißt auch, Coinbase bzw. BlackRock könnte nicht mehr zu den Kursen kaufen, wo sie überhaupt anvisieren zu kaufen, sondern die müssten dann selber Premium-Kurse sozusagen in Kauf nehmen für ihre Käufe, die nicht gewollt sind und kein Institutioneller möchte den Preis bewegen. Unter anderem ist ja auch der Grund, dass Michael Saylor mit MicroStrategy kauft, die haben einen Algorithmus, haben die berechnet über einen langen Zeitraum, dass sie gesagt haben, wir wollen keine einzige Order soll größer sein als 0,8 Bitcoin, weil sie wissen im Schnitt, wenn sie da drüber liegen, dann können wiederum Market Scanner erkennen, oh, Grayscale ist wieder scheint wieder am Markt aktiv zu sein, daraus kann wieder was abgeleitet werden. Plus, dass sie vermutlich dann MicroStrategy frontrunnen, also quasi die künstlich weiter dann immer hochdrücken, dass die immer mehr bezahlen müssen. Und dass es generell einfach Kurse dadurch bewegt werden. Das heißt, man will eigentlich lieber unauffällig mit vielen kleinen Positionen kaufen, weil die zum Glück noch nicht am Spotmarkt agieren, IBIT und Co., also BlackRock und Co., mit ihren Spot-ETFs. Und das aktuell zumindest mal noch am OTC-Markt passiert, sieht man dort dann nicht in dem Sinne diese Kurssprünge, weil sonst würde es, glaube ich, wie du schon meintest, ja eine God-Candle geben oder zumindest die Kurse mitunter, oder die Instis würden die Kurse selbst rasant gen Mond schießen. Jetzt geht es einfach mal abzuwarten und das ist im Grunde genommen das nicht die Kehrseite, sondern das wird die Frage sein, ist es definitiv so, dass wir mittel- und langfristig durch diesen Nachhalt oder dauerhafte Nachfrage und den Nachfrageüberhang, weil wir jetzt auch mit dem Halving von 900 auf 450 immer weniger neue Bitcoins in den Markt im Endeffekt kommen, haben wir natürlich eine Verknappung des Angebots unter der Prämisse, dass wir eine gleichbleibende Nachfrage oder womöglich noch steigende Nachfrage seitens Ibit und Co. sehen. Und das dürfte natürlich langfristig einen Einfluss auf den Preis haben, logischerweise, nicht nur psychologisch, sondern auch irgendwann dann direkt, weil es gilt halt abzuwarten, wie lange die Miner und der OTC-Markt diese Nachfrage seitens Ibit und Co. Noch bedienen kann. Wenn es das nicht mehr bedienen kann und der Markt dort so leergefegt ist, dass es da im Grunde genommen um die letzten Bitcoin gebuhlt wird, um es mal einfach überspitzt zu sagen, müssen die natürlich irgendwann tatsächlich im Spotmarkt aktiv werden. Auch dann werden die versuchen, das mit kleineren, vielen kleinen Käufen irgendwie hinzubekommen, dass sie halt dann den Kurs nicht selber so massiv bewegen. Perspektivisch wäre dann aber natürlich vorstellig, dass wir dann irgendwann größere Kursveränderungen sehen, auch weil diese Player dann tatsächlich aktiv am Spotmarkt aktiv werden müssen. Nicht, weil sie es wollen, sondern irgendwann vielleicht einfach müssen.
Ja, spannend. Wir behalten diese weiteren Entwicklungen für euch natürlich im Blick, sei es hier im Invest-Podcast oder in unserer App bzw. auf der Website. Und damit ihr immer alle Infos in der bestmöglichen Form erhaltet, empfehlen wir euch, euch die kostenlose App zu installieren und natürlich am besten BTC Echo Plus zu abonnieren. Das kostet im ersten Monat zum Testen nur 1 €, anschließend 9,90 Euro im Monat. Ja, und warum kann das Sinn machen? BTC Echo Plus Leser hatten schon vor Wochen Coin-Hinweise zu RWA Coins erhalten, so zum Beispiel am 5. Februar mit dem Artikel Real World Assets. Mit diesen 5 Coins partizipiert man am Megatrend. Das war von unserem Chefredakteur Sven Wagenknecht. Und auch du, Stefan, du hattest zum Beispiel Stacks, auch ein gut performender Coin, das hast du auch schon vor Monaten erwähnt. Und ja, damit bereiten wir uns auf die aktuelle Handelswoche vor. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
Ja, also die letzte Handelswoche im März tatsächlich optimalerweise eine etwas verkürzte Woche für uns. Wir haben alle Karfreitag. Man würde dann auch denken, vielleicht macht die Börse dann immer auch zu. Nee, aber die Börse, die macht mal Weihnachten zu oder Neujahr, da ist sie wirklich zu. Ein Karfreitag ist zwar ein sogenannter Feiertagshandel, es gehandelt wird dennoch. Wieso, erfahrt ihr gleich. Und zwar ist es so, wir kriegen morgen erstmal wichtig US-Verbrauchervertrauen. In der zweiten Wochenhälfte, Mittwoch ist dann tatsächlich wenig los. Kommen nur ein paar Öllagerdaten und sowas. Und in der zweiten Wochenhälfte folgen dann die finalen Daten für das US-Bruttoinlandsprodukt des letzten Handelsquartals. Also da gibt es immer 3 Schätzungen und dann kommen die finalen Zahlen raus. Die werden definitiv für eine gewisse Bewegung sorgen, gerade wenn sie abweichen von den letzten Schätzungen. Und beendet wird dann die Handelswoche tatsächlich durch die Präsentation der mit, ja, muss man schon sagen, Spannung erwarteten neuesten PCI-Kerninflationsdaten. Die PCI-Daten sind immer die Nummer 1 Kennzahl, die sich die Fed vornimmt, wenn sie sagt, sie schaut, wie es mit der Inflation in den USA aussieht. Ebenfalls Einfluss auf die Kursentwicklungen dürften in dieser Woche wieder die Reden von verschiedenen FOMC-Mitgliedern, also FED-Mitgliedern, im Wochenverlauf haben. Da ist jetzt, glaube ich, heute schon der erste dran, morgen Mittwoch, da redet quasi jeden Tag, steht da wieder irgendeiner und muss da irgendwas Wichtiges, vermeintlich Wichtiges verzapfen und seine Meinung irgendwie propagieren. Und dann haben wir tatsächlich, und das ist so ein Stück weit dann auch das Highlight, obwohl es Freitag ist, obwohl es auch Karfreitag in den USA gibt, tritt Fed-Chef Jerome Powell am Freitagnachmittag deutscher Zeit um 16.30 Uhr vor die Kameras und vor die Mikrofone. Und das dürfte mitunter dann noch mal für eine gewisse Bewegung sorgen, gerade wenn er vielleicht nochmal Zusatzinfos zu der geldpolitischen Situation und Entwicklung in den USA gibt.
Ja, danke dir für den Überblick. Wir schauen also besonders auf den Freitag und die Inflationsdaten und Pauls Rede und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
Ja, also nachdem das Verrückte ist, Peter, du hast glaube ich noch nicht so in den letzten Minuten auf den Chart geguckt.
Doch, Bitcoin, ich gucke auf den Chart.
Aktuell
Bitcoin ballert wie verrückt nach oben.
60.500, 492 jetzt Uhrzeit, 15.22 Uhr Berliner Zeit. Insofern, ich muss jetzt gerade mal gucken, wie ich jetzt hier überhaupt stehe mit meinem, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Also nachdem, kurzer Rückblick, Bitcoin in der Vorwoche bisher die 69.000 nicht zurückerobern konnte, was er jetzt aktuell aber gerade tut. Insofern ist das alles ein bisschen hinfällig. Müssen wir jetzt schauen. Also wichtig wird kurzfristig, ich muss jetzt tatsächlich komplett einmal flexibel euch das vortragen. 67.000, das hört sich jetzt verrückt an, weil wir bei 69.000 stehen. Die 67.000 werden wir wohl kassiert haben, bedeutet, wir schließen über der 67.000. Ist wichtig, haben wir die weg, dann wird es sehr spannend im Bereich 68.3 bis 69.000. Jetzt sind wir, Stand 15, wie gesagt, heute Nachmittag, Montagnachmittag, sind wir drüber. Bedeutet, ihr wisst aber immer, Tagesschlusskurs zählt. Es ist alles möglich. Volatilität geht immer in beide Richtungen. Insofern 69.000 per Tagesschlusskurs halten wir die. Wäre das eine Richtungsentscheidung zugunsten der Bullen, will ich das einfach mal nennen. Wird dann in der Folge auch die 69.300. Warum erwähne ich das? Das ist das Golden Pocket der aktuellen Kursbewegung. Werden wir die nachhaltig überspringen, also können wir die optimalerweise heute per Tagesschluss schon pulverisiert haben, kommt tatsächlich, ja, eigentlich kann man schon fast sagen, wieder die 71.400 meiner Meinung nach in den Blick. Vielleicht auf dem Weg noch, das Freitagshoch vom 15. März, haben wir so ein kleines Zwischenhoch bei 70.650 ungefähr gehabt. Vielleicht hält das noch kurz auf. Aber im Prinzip wären dann die 71.400 fällig. Spätestens geht es da drüber. Wird an der 73.100 eine Richtungsentscheidung, weil die haben wir per Tagesschlusskurs mehrfach nicht geschafft. Da ist dann sozusagen die finale Richtungsentscheidung, ob die Bären es nochmal schaffen, den Kurs runterzudrücken. Gehen wir auch über die 73.1, werden wir, ja, ich sag mal, zu 95% Wahrscheinlichkeit einen Anstieg auf ein neues Allzeithoch sehen. Und da dürfte dann Bitcoin als erstes die 74.313, die habe ich schon länger auch immer in den Kursanalysen von mir drin, wenn ihr die lest. Die werden angelaufen. Und nehmen wir die raus, haben wir auf dem Weg noch ja eine 77.430. Das ist das 127er Fibonacci Extension dieser jüngsten Bewegung jetzt von dem letzten Allzeithoch runter zu dem Tief, was wir hatten in der Vorwoche da am letzten Mittwoch. Das ist das 127er Extension. Und damit steigt dann im Endeffekt auch die Chance des Durchmarsches in Richtung 80.000 sowie des, hatte ich in der Vorwoche schon erwähnt, maximalen Kursziels bei 83.563. Inwiefern wir die jetzt nun schon diese Woche anlaufen, glaube ich mal, also wäre eher unwahrscheinlich, aber wir schauen einfach mal, vielleicht schaffen wir es in dieser Woche ja in Richtung Alltime mal zu laufen. Vielleicht laufen wir dann ja zumindest mal dieses leichtes neues Alltime halber 74.000 roundabout an, das kann ich mir dann vielleicht schon vorstellen.
Okay, aber wir wissen, es gibt keine Sicherheit, nur Wahrscheinlichkeit. Und was ist, wenn der Markt schwächelt? Wie sieht es auf der Unterseite aus?
Ja, also tatsächlich, solange, jetzt sehen wir schon, wir kommen wieder ein bisschen runter. Solange ist die Bären, das ist tatsächlich wichtig für die Bären, jetzt einen Tagesschlusskurs, sprich heute und morgen gucken, unterhalb der 69.000 schaffen. Das ist das, was die Bären momentan schaffen müssen. Alles andere werden sie nicht schaffen. Aber das ist zumindest die Marke, um die jetzt, denke ich mal, auch im Tagesverlauf heute noch gekämpft wird. Die müssen wir deckeln. Dann haben die Verkäufer oder hat die Verkäuferseite wieder eine Chance oder wird eventuell nochmal ein Versuch unternehmen, den BTC-Kurs zurück in Richtung 66.000 zu drücken. Rutscht Bitcoin tatsächlich aktuell, muss man sagen, wieder erwarten unter das Niveau ab, kommt nochmal der Bereich 64.700 ungefähr in den Fokus. Drunter wären 63.8 und das ist im Endeffekt so eine wichtige Marke, weil wird die aufgegeben, haben wir im Grunde genommen eigentlich bei 63.200, wieso ist die wichtig, in meiner Meinung nach eine Richtungsentscheidung, denn dort verläuft die EMA 200, also die gleitende Durchschnittslinie, im 4-Stunden-Chart und die wurde, oh Wunder, könnt ihr mal selber im Chart überprüfen, nämlich tatsächlich jetzt in der jüngsten Korrekturbewegung, die wir hatten, zweimal nicht unterboten. Das heißt, an dem 19. und 20. März und zuletzt jetzt am Freitagabend, also vor 3 Tagen, haben die Bären jeweils versucht, diese gleitende Durchschnittslinie zu durchbrechen und sind jeweils dran gescheitert. Hat damit was zu tun, wenn Märkte, egal ob es ein Altcoin ist oder Bitcoin, wenn etwas sich stark trendet und dann zurückkommt, ist es bei sehr, sehr, sehr vielen Kryptoassets so, dass die 200er im 4-Stunden-Chart ist oftmals der Dreh- und Wendepunkt. Sehr oft ist es dann so, dass die Bullen dann wieder übernehmen und das im Endeffekt als Sprungbrett nehmen, um gen Norden zu laufen. Das heißt, ich sage eigentlich, ja, ich sage 62.000, 63.200er Bereich ist eigentlich schon fast das, ja, momentan, so ich sehe, so wie stark die sind, fast die Unterseite, wie ich mir im Endeffekt vorstellen kann. Sollten wir wieder warten, ich mache es pro forma einmal, sollten wir tatsächlich, wie auch immer die Bären das anstellen wollen, den Bereich durchbrechen, die 200er EMA am 4-Stunden-Chart aufgeben, könnten wir nochmal einen Retest dieses Vorwochentiefs sehen, um Pi mal Daumen 61.000 US-Dollar. Nur wenn die aufgegeben wird, wäre das maximale Kursziel, das ist das Golden Pocket dieser kompletten Korrekturbewegung, abgehend vom Allzeithoch und von dem letzten markanten Tief, was schon eine ganze Ecke zurück ist, war vom Ende Februar, wäre dann das Golden Pocket in dem Bereich 59.000 Pi mal Daumen. Dort ist nämlich auch dieses Verlaufstief, dieses eine Spike-Tief vom 5. März, wenn ihr in den Chart guckt, da waren wir noch einmal da zurückgeruckt, bevor es dann Richtung Allzeithoch gibt. Das ist für mich jetzt aktuell die maximale Kursziel auf der Unterseite. Mehr kann ich den Bären gar nicht mehr zutrauen.
Okay, danke dir für deine Einschätzung. Kommen wir jetzt zu unserer Trommelwirbel Bitcoin-Wette. Und die geht diese Woche an mich. Ich hatte auf die 64.005 US-Dollar getippt, auf Binance. Da brauche ich diesmal gar keine CME-Daten. Das Ding ging sauber an mich, denn du hattest auf die 72.200 getippt. Ja, aber nichts ist so alt wie die Bitcoin-Wette von letzter Woche, deshalb direkt an die nächste. So, und ich tippe, dass Bitcoin bis nächsten Mittwoch die... Ja, und jetzt muss ich umschwenken, denn bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, da stand Bitcoin eindeutig unter dem Bereich der 68.200 bis 68.500. Das war ein Widerstand. Dazu gab es da noch so eine schöne diagonale Trendlinie, die jetzt nicht so maßgeblich ist wie der horizontale Widerstand, aber Bitcoin hatte so von oben zwei Deckel. Ja, und du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, Bitcoin hat hier seit Eröffnung des US-amerikanischen Marktes um 14.30 Uhr zwei 30-Minuten-Kerzen in den Chart gelegt, die sehr bullish sind. Also die haben nach oben erstmal die Widerstände alle pulverisiert, durchbrochen. Das Ganze auch mit einem richtig ordentlichen Volumen. Gut, jetzt Wochenendvolumen ist eh immer ein bisschen schwächer. Aber da kann ich jetzt nicht mehr an meinem Unterseitenziel festhalten. Bitcoin gerade bei 69.146 auf Binance. Also ich sage, wir sehen bis nächsten Montag ein neues Allzeithoch und ich schicke die 74.000 ins Rennen.
Oh, spannend. Jetzt tue ich mich ja. Eigentlich mag es ja immer, wenn wir gegenläufig sind, ne?
Und ja, das ist spannender.
Das ist richtig, das ist spannender. Aber was mache ich denn da? Kann ich denen das zutrauen tatsächlich? Kann ich in irgendeiner Weise. Ich gucke mal weiter, ich muss mal eine Sekunde gucken, was macht der S&P? Gut, der immerhin mal ein kleiner Negativtag. Was macht, noch einmal ganz kurz checkt, was macht der US-Dollar-Index? Rückläufig, also das unterstützt deine These, dass Bitcoin stark ist. Allerdings, wir sind bei Bitcoin, fallen wir jetzt gerade unter die 69.000 zurück. Ne? Deswegen immer wichtig, Tagesschlusskurse, relevant. Ich spiele einfach mal den Spielverderber und ich sage, ich nehme mal den Bereich 64.000. 1000 glatt. Wobei, ne, ich nehme die 63.200.
Wie willst du das denn begründen?
Dass ich sage, wir faken da jetzt alle. Sozusagen, meine Wette wird tatsächlich heute Abend dann entschieden. Ich glaube, wenn wir über den, und das könnt ihr euch merken, dann könnt ihr euch Montagabend schon denken, Stefan hat wieder Quatsch erzählt, das ist völlig okay für mich. Weil nicht das, was ich euch hier sage, bedeutet nicht, dass ich bin jetzt nicht short und handle darauf, dass ich auf 63.000 zurückfalle. Ne? Das bedeutet, ich bin selber long, also das ist für mich nicht das Problem. Nur ist es so, dass ich sage, sollten wir einen Fehlausbruch über die 67 haben. Also wir fallen jetzt unter diese ungefähr, also 68 hatte Peter genannt, wir kommen Worst Case sogar unter 67 zurück. Könnte der ganze Ausbruchsversuch, der da aktuell passiert, ein Fehlausbruch sein. Und dann sage ich, machen wir nochmal so einen Test dieser 200er-Linie im 4-Stunden-Chart in dem Bereich. Lass den ein bisschen höher kommen. Wobei, dann mach 64 glatt, weil ich merke gerade, er kommt, es dauert, die dreht nochmal gerade so leicht hoch. Mach's 64 glatt draus, bitte.
Alles klar. Aber was lässt sich denn vermuten, dass das ein Fehlausbruch ist?
Dass Retailer mehr falsch liegen als richtig liegen.
Okay.
Und nein, ich wünsche mir das nicht. Ich wünsche mir nicht, dass Bitcoin wieder schwächelt. Ich mag das schon sehr, dass ich jetzt hier, wenn ich rechts in meine Watchlist gucke, durchweg eigentlich alles grün sehe. Da ist aktuell nichts rot. Insofern, das darf auch gerne so bleiben. Dann hoffen wir einfach mal, dass das diese Woche auch so weitergeht. Wobei Tron ist auf 24, ist in heute rot. Das ist der einzige Coin, den ich hier gerade unter den großen Coins sehe, der rot ist. Alle anderen sind grün. Insofern, dann hoffen wir einfach
okay.
mal. Ich hoffe selber darauf, dass ich falsch liege. Machen wir mal so.
Okay, dann will ich dich da auch nicht weiter triezen und in Frage stellen. Ich habe 74 ins Rennen geschmissen, du 64. Top, die Wette gilt. Und damit wünschen wir euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
Ja, bis dann, ihr Lieben.